Lasst uns beten. Herr, wir sind nun hier versammelt gewesen, diese Tage. Wir haben dein Wort verkündigt, gehört. Es ist zu uns in Kraft gekommen. Nun, in diesem letzten Dienst bitten wir dich, dass du dein Wort ganz besonders segnen wollest, wenn es auch heißt, dass die Narrheit Gottes weise ist als die Weisheit der Weisen und Klügsten. Darum bitten wir dich, dass du zu uns reden wollest. Wir wollen sagen, Herr, rede, dein Volk, deine Menschen, die hören an. Nun zu unserem Text. In der Apostelgeschichte werden nicht laut viel Schrift gesagt. Wenn Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Leibe fließen. Dazu Apostelgeschichte 5. Ist mir noch so neu, als wir vor 40 Jahren, circa 40 Jahren, 30, 40 Jahren das Herrn Angesicht suchten und um Erweckung baten. Apostelgeschichte 5, Vers 1. Ein Mann, aber mit Namen Ananias, samt seiner Frau Sapphira, verkaufte sein Gut. Er empfandte etwas vom Gelde, mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und legte ihn zu der Apostel Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendetest etwas vom Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Da Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Es standen aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile, bei 3 Stunden, dass seine Frau hineinkam und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus antwortete ihr, sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach, ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die solches hörten. Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Wir hören da auf. Heute Morgen früh habe ich die Bibel genommen. Ich liebe das. Hab sie nah bei meinem Kopf, nah bei mir. Wenn ich in der Nacht wache, aufwache, nimm ich sie. Wenn alles totenstill ist, keine stört, nimm ich und lies. Ah, es sind herrliche Zeiten, wenn du allein bist mit Gott. Die besten Zeiten. Menschen fragen, ich bin so allein und belastet. Ich sage, schenk mir doch von deiner Zeit. Hätte ich die nur. Ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht lesen. Sehr wenig. Hab keine Zeit. Du bist doch beglückt, der du so viel Zeit hast und weißt nicht, wie sie totzuschlagen. In dem bist du dumm. Wenn du doch nur Gemeinschaft hättest mit dem dreieinigen Gott. Ich nahm die Bibel und las. In der Elbefelde, nun habe ich die Luther-Bibel. Ich glaube, Elbefelde sagt, es war ein Mann. Oder da war ein Mann. Männer, dies ist für euch. Da war ein Mann, der hieß Ananias. Sagte, Herr, warum sagst du uns seinen Namen? Du zeigst uns nun einen Mann, dies ist für die Männer. Es war ein Mann mit Namen Ananias. Die Elbefelde sagt Hananias. Was bedeutet Ananias? Ananias, ein wunderbarer Name. Ihr, die ihr so viele Kinder habt und wisst nicht mehr, was sie zu nennen, ihr könnt sie auch Ananias nennen. Nur schlecht, dieser war ein schlechtes Vorbild mit gutem Namen. Ananias bedeutet, Gott ist gnädig. Welch ein Name. Gott, ja, ist gnädig. Er ist huldvoll. Weiß nicht, was mit seiner Geburt geschehen ist. Ob der Vater oder die Mutter. Die Mütter können ja auch das Kind einen Namen geben. Meine arme Frau war Englisch. Und sie haben alle deutsche Namen bekommen. Und ihre Eltern konnten die nicht mal aussprechen. Waren schwere Namen. Ich war so kurzsichtig, habe vielleicht nicht so viel daran mich gestört, aber habe ihnen biblische Namen gegeben in der deutschen Sprache. Ananias, Gott ist gnädig. Warum? Hatte sie eine leichte Geburt? War es schwer? War sie in Lebensgefahr? Und dass sie dann gesagt haben, Gott war uns gnädig. Gott ist gnädig, Ananias. Das stand über das Leben geschrieben dieses Mannes, der in die Hölle gefahren ist. Gott ist huldvoll, gnädig. Ja, ist gracious. Das bedeutet der Name dieser Mann. Aber hat er auch eine Frau, die ist Sapphira. Er verkaufte sein Gut. Wir haben keine Zeit, darüber zu reden. was sie dazu bewegt hat und was diesen Mann bewegt hat, das zu tun. Ob er nur kopiert hat und entwandte etwas vom Gelde mit Wissen deiner Frau und brachte einen Teil und legte den zu den Apostelfüßen. Er entwand im Griechischen nosizo. Das bedeutet für sich auf die Seite schaffen. Er hat den Acker verkauft und hat für sich was auf die Seite geschafft. Zurückgehalten, unterschlagen. Das kommt von dem griechischen Wort nosphi. Bedeutet getrennt, abgesondert. Wir haben dieses Wort nur zweimal. In der Apostelgeschichte 5, Vers 2, Titus 2, Vers 10. Von den klassischen griechischen Schriftstellen lesen wir, dass sie sagen, dass dieses Wort eigentlich gebraucht wird in Bezug auf Staatsgelder, Steuergelder. Wir wissen ja, was das ist. Steuern bezahlen. Wer liebt das? Wer liebt das? Die Sorgen mancher reicher Menschen sind größer als die Sorgen der Armen. Wie machen wir mit den Steuergeldern? Dein Problem. Ich sagte mal zu dem Arno, Arno, wenn wir dieses und jenes tun, wie machen wir mit den Steuern? Die südafrikanische Regierung, die will, dass wir Steuern bezahlen. Ich sage es ungerecht. Wir geben unser Leben, bekommen nicht einen Pfennig dafür, wir brauchen nicht einen Pfennig für uns. Menschen kommen aus aller Welt, geben ihr Leben, bekommen keinen Lohn. Und das, was sie schaffen, will die Regierung Staatsgelder für haben. Und wofür gebrauchen sie die Staatsgelder? Also abzutreiben, gottlose Gesetze zu machen. Gottlos. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber eigentlich hat der Kaiser gar nichts. Die Erde ist das Hand und die Fülle, die ganze Fülle. Aber Steuergelder, ein Problem. Tut man nicht gerne von ganzem Herzen. Man versucht hin und wieder Schach zu spielen, dass man so wenig wie möglich bezahlt. Ich habe nicht gesagt, dass das gut ist. Hab auch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Geh nur mit hin und sag, der Elo sagt. Und verdrehe, was ich gesagt habe. Aber ich habe gesagt, Steuergelder bezahlen die Menschen nicht gerne. Und damit den Staatsgeldern sagt man, was kann man machen. Aber ihr, die ihr arbeitet, das wird gleich wohl von eurem Lohn abgezogen. Dann braucht ihr nicht darüber Sorgen zu haben. Noch ein Auto zu kaufen oder etwas zu spendieren, dass der Profit nicht zu groß ist. Oder von einem Kanton zum anderen zu gehen. Nur Schweiz hat Kantone, hat Deutschland auch Kantone? Keine. In der Schweiz gibt es verschiedene Kantone. Und sie sagen mir, in einem Kanton musst du mehr bezahlen als im anderen. Ich sage nicht, dass du unklug bist. Du kannst so viel bezahlen, wie du willst. Nur gut einerseits, gute Straßen, wenn wir euch besuchen. Und manches Gute kommt dabei heraus. Nun, der Anania, über dessen Leben geschrieben steht, Gott ist gnädig, verkaufte seinen Acker. Aber es war ihm wie Feldmenschen mit den Steuern umgehen. Sollen wir alles geben? Frau, was denkst du? Alles. Also, er hat es nicht mit fröhlichem Herzen gegeben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der runter, der da runter, da unten murrt und klagt. Es ist ihm eine Steuergeld, Staatsgeldgeschichte. Ja, wir müssen nun. Wir sind ja nun Freunde vom Kreis Bassisabandu. Und da unter den Zulus ist die Kultur so. Nun leiden wir Europäer darunter. Ja, das stinkt. Das kein Wohlgeruch. Die armen Leute, die in solchem Zustand leben müssen. Darum sage ich, nein, wir sollen froh und frei sein. Lasst uns nicht Feinde sein. Du tue das, womit du nicht beschämt wirst am Tage des Gerichts. Am Tage des Gerichts wird da jeder für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen. Und du wirst Gott sagen müssen, was du für recht gehalten hast, im Lichte seines Wortes. Er sagt, ich bin nicht gekommen, euch zu richten, der Herr Jesus, aber das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten am Tage des Gerichts. Möge Gott schenken, dass die ganze Geschichte des christlichen Lebens nicht eine Sache ist wie die Steuergelder, Staatsgelder. Ja, wir müssen ja. Es ist einfach, die Christen sind so gesetzlich. Wenn wir doch nur frei wären. Petrus sagt, Ananias, du warst frei. Es war dein Acker, du brauchtest den nicht zu verkaufen. Weil jemand anders sein Acker verkauft hat, nun verkaufst du auch dein, weil einer das gemacht hat. Nun meinst du, es ist ein Muss. Alle müssen das tun. Und als du deinen Acker verkauft hast, warum hast du nicht das ganze Geld behalten? Es war dein Geld. Du hättest tun und lassen können damit, was du willst. Er sagt aber Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Was? Kann der Satan ein Gottesherz erfüllen? Kann der Satan einen Menschen erfüllen, wenn er Gottes Kind ist? Gott ist gnädig. Einmal gerettet, immer gerettet. Einmal Gottes Kind, nie wieder was anderes. Ein amerikanischer Prediger war bei uns und er sagte, du Erlo, ich will nicht nennen, seine Kirche nennen. Er sagte, wir in unserer Kirche glauben nicht, dass ein Mensch rückfällig werden kann. Wir glauben es nicht, wir praktizieren es nur. Anania, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist liegest und entwendetest etwas vom Gelde des Ackers? Er sagt, du hast dem Heiligen Geist gelogen. Er war zu Hause, allein mit seiner Frau im Kämmerlein und die haben es da besprochen. Dann hat es wohl begonnen. Der Mann, der sagt, Gott ist gütig. Er sagt, Frau, wir wissen nicht, wo dies enden wird. Wir geben nur so viel, wie wir müssen, weil es sozusagen von uns gefordert wird. Steuergelder, das andere behalten wir. Sie wusste davon. O Frauen, wenn ihr von Sachen wisst in im Leben eurer Männer, die nicht in Ordnung sind, und ihr schweigt, ihr seid euren Männern keine Gehilfe. Auf rechte Art und Weise. Es wird euch leid tun, wenn ihr an dem Grab des Mannes steht. Dann hätte ich ihn doch gesagt. Und wenn du einfasst mit ihm, dann fährst du am gleichen Ort. Und mit dir geschieht, was mit ihm geschehen wird. Hättet sie, wäre sie nur wachsam gewesen, hätte sie ihn nur gesteuert, lieber Mann, ich bitte dich, behalte es lieber alles. Denkst du, das ist recht? Wir vertrauen, ich sage nicht, dass es so war. Wir vertrauen Gott. Er wird uns versorgen in der Zukunft. Und wir glauben nicht, dass diese Sache falsch gehen wird. Wir sind doch überzeugt, dies ist das Rechte. Gott wird uns über uns wachen, durchführen bis ans Ende. Aber er hatte eine stumme Ente als Frau. Kennt ihr die stummen Enten? Es gibt stumme Enten. Geht der Kopf nur auf und ab. Sind aber stumm. Sie war eine stumme Ente, war nicht mal eine Gans. Die hätte man rupfen können und Daunen machen davon. Kissen füllen und die Decken. Er entwendete etwas vom Geld des Ackers. Mit Wissen seiner Frau. Und nun die furchtbare Sünde, dass er dem Heiligen Geist gelogen hat. Der Heilige Geist spielte doch keine Rolle. Es war nur eine Sache zwischen ihm und der Gemeinde über eine Spende. Da hatte der Heilige Geist doch nichts mit zu tun. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun, wenn du mit deiner Frau in deinem Zelt wohnst, mit deiner Frau in deinem Wagen oder in deinem Haus? Da kannst du doch reden, was du willst. Da kannst du doch tun, was du willst. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Das geht doch nur Petrus an und die Apostel. Nichts mit dem Heiligen Geist. Menschen! Wir sind vor Gott verantwortlich für jedes Wort, das wir reden. Kann auch ein unnützes Wort sein. Wir sind vor Gott schuldig für jeden Gedanken. Wir sind vor Gott schuldig für jede Tat, im Geheimen oder in der Öffentlichkeit. Warum hast du den Heiligen Geist gelogen? Du hättest ja alles behalten können. Du brauchtest nicht mal zu verkaufen. Es war alles in deiner Gewalt. Warum hast du solches in deinem Herzen vorgenommen? Was nehmen wir uns vor in unserem Herzen? Sei vorsichtig, mein Herz! Was du machst und was du tust und was du denkst. Entweder Es ist Gott vorgefällig oder du liebst den Heiligen Geist. Da Ananias das führte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Es kam eine große Furcht über alle, die dies führten. Und die Jünglinge standen auf, gaben ihn beiseite, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach 3 Stunden kommt die Frau. Die Schwarzen in Afrika sagen immer, Christentum ist die Sache der Europäer. Ich sage, nein, das ist nicht. Das ist auch ein Beweis, dass dies keine Europäer waren. Weil sie haben ihn begraben, alles getan, ohne die Frau zu wissen. Und dann nach 3 Stunden kamen sie. Ein Europäer tut nichts ohne seine Frau. Ist ja ein Mann, der etwas tut ohne seine Frau. Wer hat das letzte Wort? Der Mann muss ja seine Frau das sagen. Muss er. Sie hat das letzte Wort. Die große englische Frau, die ihren kleinen Mann mit dem Besenstiel gejagt hat im Haus. Aber er konnte schneller laufen als sie, weil er nicht so dick war und nicht so groß. Ins Badezimmer und das Doppelbett. Da hat er sich betroffen versteckt. Dann kam sie und stand da mit ihrem Zepter in der Hand. Komm heraus, Mann! Er sagt, ich werde dir zeigen, dass ich der Mann im Haus bin. Ich komme nicht heraus. Ja, der Mann regiert. Aber die Frau hat das letzte Mal. Der eine Mann sagte, auf keinen Fall. Ich entschließe, was ich will. Ist das nicht so, liebe Frau? Sie sagte, ja, ja. Aber jeder wusste, wie es war. Ich sage nicht, dass du es nicht teilen musst mit deiner Frau. Bitte tu nicht deinen Senf dazu. Ich erzähle nur von bei einigen, wie das ist. Ich sage nicht, dass das nicht so sein soll. Hier sage ich, Saphira, warum hast du nicht das letzte Wort gehabt? Du hast einfach ja, ja gesagt. Da hättest du auftreten müssen. Viele Frauen in der Bibel, Unglück, Unheil, über die ganze Familie gekommen, über die Kinder, über ihre Esel, alles wurde gesteinigt. Hätten sie doch nur ans Licht gebracht, was ihre Männer da im Geheimen taten. Und mussten mit den Männern sterben. Ich sagte den Schwarzen, dies waren keine Europäer, es waren Juden. Keine Europäer. Ein Europäer, der lässt seine Frau nicht zu Hause, der kommt mit ihr. Trotzdem, unser Vater sagt, wer seine Frau liebt, der lässt sie zu Hause. Tröste dich mit den Worten, liebe Frau, wenn dein Mann dich zurücklässt. Nun, nach 3 Stunden kommt die Frau an. Saphira. Er nimmt sozusagen seine Pistole und hält sie an ihre Stirn. Mein Enkelkind hat mich angerufen diese Tage. Er sagt, oh Papa, er ist ein kleiner Bube. Die Frau hat einen Buren geheiratet. Ein Postmann, nicht ein Buschmann. Ein Postmann. Dann hat er den Burenakzent. Oh Papa, ich liebe dich. Er ist 3 Jahre alt. Ich sage, ah, ich danke dir dafür. Dann, ich danke dir dafür. Er sagt, oh Papa, bring mir ein Gewehr mit, wenn du von Europa kommst. Ich will eine Waffe haben. Ein Gewehr. Er ist zu mir gekommen. Er ging zu deiner Mutter vor einigen Wochen. Mama, ich möchte ein Gewehr haben. Sie sagt, Kind, das ist nicht gut für dich. Kinder müssen keine Gewehre haben. lief er weg von der Mutter, ich weiß ja gar nichts. Kommt er zu mir. Oh Papa, ist ein Gewehr gut oder schlecht? Ach Junge, sehr gut, solange du keiner Menschen schießt. Da hatte seine Antwort. Er sagte, ich werde keine Menschen schießen. Nun soll ich ihm das Gewehr mitbringen. Ja. Saphira, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? Als er das Geld entwendete. Was sagt die Frau? Nach 3 Stunden kam die Frau hinein. Sie wusste nicht, was geschehen ist. Aber Petrus antwortete ihr, sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Und die liebe Frau war ihrem Mann treu. Sie konnte ihn doch nicht entblößen. Sie konnte ihn doch nicht verraten. Sie musste ihm doch treu bleiben. Das erwartet man von einer Frau. Sie sagt, ja, so teuer. Er sagt, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? In etwas, was nicht stimmt? Warum seid ihr eins geworden zu versuchen, den Geist des Herrn? Sie hat doch nicht den Geist Gottes versucht. Sie hat nur ihren Mann zugestimmt. Sie dachte, das ist wohl ein guter Gedanke. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und als sie das hörte, fiel sie zu seinen Füßen, gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und Tante K. begann die zweite Beerdigung. Oh, lieben Freunde, welch eine tragische Sache. Aber Gott sei Dank, dass das vor 2000 Jahren geschehen ist und nicht heute. Ich bete, ich sage, lieber Herr, schenk doch, wenn Zeichen und Wunder geschehen, aber bitte, wenn es möglich ist, lass solches nie bei mir geschehen. Was, wenn die Menschen sagen, ich bin in Gefahr? Das wäre die schlimmste Sekte, Beweis, dass ich der schlimmste Sekteführer bin. Ich bin ein Mörder, Totschläge. Das ist keine Liebe Gottes. Das ist nicht. Gott ist gnädig, Gott ist Liebe. Was, wenn ich gelebt hätte zu der Zeit und Saphira wäre meine Schwester gewesen? Oh, Menschen, wenn es heute wäre, ich gleich im Internet alle Welt bekannt gemacht, was für gefährliche Menschen. Die Jünger sind unter Petrus. Ich hätte gesagt, Menschen, hütet euch vor dem Petrus. Der hat mit okkultischen Mächten zu tun. Was für ein Kraut hätte ich nicht alles geredet, wenn Gott mir nicht gnädig gewesen wäre. Und wenn Anania mein Bruder gewesen wäre, oder mein Vater, oder mein Sohn, was hätte ich getan? Was hättest du getan? Vielleicht hättest du gefühlt, das ist der Ruf Gottes, dass du in alle Welt gehst und diese Menschen verklagst. Bring dich vor Gericht, böse Menschen, schlechte Menschen. Das ist eine verfluchte und verdammte Sache. In diesem humanistischen Zeitalter könnte etwas geschehen, bis dahin, wo solches geschieht. Aber so sah die Urgemeinde aus. Und wer von uns hätte sich denn die Gemeinde angeschlossen? Wer würde sich solche Gemeinde nicht schämen? Mit dem habe ich nichts zu tun. Die kenne ich nicht. Ich habe auch schon viele Sachen gehört von denen. Die haben mit finsteren Mächten zu tun. Aber die Tatsache ist, Gott war so gegenwärtig in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Gnade, Liebe und Treue und Wahrheit, dass die weiße Notlüge mit dem Tod bestraft worden ist und gerichtet ist. Dann, du konntest nur solche Lüge reden, weil das Satan in dich gefahren ist. Wer, welche Prediger hätte den Mut, um den Mann solches zu sagen? Der hätte ja hingehen können und sagen, er sagt, der Satan ist sich in mich gefahren. Ich bin doch Anania. Ich bin ein Mann. Wenn wir Erweckung haben müssen, müssen wir dies klar ins Auge schauen. Und wir können dies nicht ausweichen. Wir müssen da durch. Ich hatte mal eine Hochzeit. Und am Morgen hat Gott mir gesagt, ich werde heute etwas tun. Ich ging dann hin, musste eine Stunde und Viertel fahren. Was wirst du wohl tun, Herr? Als ich dort ankam, sagte der Bräutigam, meine Braut und ich sind eins geworden, dass wenn du predigst, stehen wir vor den Altar. Wir sitzen nicht. Wir wollen Gottes Wort respektieren und ehren. Während du predigst, stehen wir. Ich sage, lieber Mann, kennst du mich nicht? Mein Schönheitsfehler ist, dass ich zu lange predige. Ist das ein Schönheitsfehler? Hab ich gar nicht gemocht. Ich rate auch keinen an. In diesem macht mir nicht nach. Es ist eine traurige Sache, wenn ich da sitzen muss für ein, zwei Stunden und höre, was der Mensch sagt. Dafür möchte ich danken, dass ihr alle so gnädig so lange gesessen habt und gehört habt. Möge Gott es euch reichlich vergelten. Möge Gott es euch vergelten. So sah die Urgemeinde aus. Heute wäre es eine gefährliche Sache. Ich glaube nicht, dass in Europa sowas geschehen könnte. Die frömmsten Blätter, die besten christlichen Zeitschriften, die werden wüten und kochen. Nun haben wir den Beweis, dass dies eine schlechte Sache ist. Klar auf der Hand. Nur die, die dem Herrn ganz nahe sind, an seine Brust liegen, sein Herz schlagen hören, seinen Pulsschlag, die sagen, hütet euch. Das ist Gott. Josef sagte, das Mädchen, ich trenne mich von ihr, seine böse Sache. Und Gott erschien ihm im Traum. Aber was ihm geholfen hat, hat nicht gesprochen. Brüder, Schwestern, spricht nicht. Ich weiß von keinem, der rückfällig geworden ist und hat viel geredet, der wieder zurechtkommt. Ich sage nicht. Es ist nicht möglich, aber ich schwöre, dass das Kamel durch den Nadelöhr kommt. Ich weiß von Rückfälligen, die sind zurechtgekommen. Aber die haben gesagt, Elo, wir haben nie gegen dich geredet. Wir haben nicht gegen das Wirken Gottes geredet. Und ein Mann, der rückfällig war und hörte, dass ein andere Mitarbeiter rückgängig wurde, hat geweint wie ein Kind, wie ein Mädchen. Er sagt, Mann, was für ein Esel ist der Mann. Kann der denn nicht sehen? Sagt, hüte dich, dass du kein Wort sagst. Kein negatives Wort. Freunde, es ist schwer, wenn du geredet hast, Falsches, um das wieder in Ordnung zu bringen. Es ist nah an die Sünde, wieder den Heiligen Geist. Sei vorsichtig, was du sagst. Und wenn du nicht verstehst, sei wieder Josef. In seinem Herzen hat es nicht gesagt, bewegt es ihn. Aber er wollte sie nicht entblößen. Er wollte nicht ihre Schande ans Licht bringen. Und in der Nacht sagte, Josef, fürchte dich nicht, nimm deine Frau zu dir. Das ist nicht von Sünde, das ist nicht vom römischen Soldaten, das ist vom Heiligen Geist. Das ist Gott. Das hat ihn gerettet. Schnell hören, langsam reden. Ja, hätten wir gelebt in der Zeit, wären wir dort gewesen. Für Anania, dein Bruder, Saphira, deine Schwester, oder deine Tochter gewesen. Was hättest du gesagt? Hätte das Familienband dich nicht beeinflusst? Blood is thicker than water. Blut ist dicker als Wasser, sagen die Engländer. Hätte das mitgeredet? Aber gesegnet war der zu den Petrus und zu der Apostel geschah. Er saß, und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Die Städte wurden sozusagen bewegt, ganz Jerusalem. Judäa, Samarien, in alle Welt erscholl das Evangelium. Gott war unter ihnen. Aber eine große Furcht kam über sie. Sie fürchteten Gott. Sagt Menschen, wir müssen wachen, dass wir nicht was Falsches sagen. Wir müssen Gott von ganzem Herzen dienen. Ich höre jetzt auf mit einer letzten Geschichte. Als ich heute Morgen noch im Bett war, Elo rede über Howell. Ich sage, lieber Gott, ich habe schon so oft darüber geredet. Lieber Gott, denkst du, es wird passen? Wird es nicht zu viel für diesen Menschen? Sind Europäer? Die hören eine Sache nur einmal, nicht zweimal. Ich sprach mal über die Erweckung an einem Ort. Da waren so viele Menschen, ich musste zweimal reden. Da dachten sie, worüber redest du? Über die Erweckung. Und im zweiten Dienst, da wieder über Erweckung. Dann sind die Frommen gekommen in den Morgen. Die geistlichen Führer, Leiter, ersten Dienst, sagen, wir sind reichlich gesichtet, auf Wiedersehen. Gingen sie raus, kamen die Nächsten hinein. Habe ich wieder geredet. Und nachdem ließen sie mich wissen, warum hast du uns nicht gesagt, dass du das reden wirst, was du geredet hast. Du hast gesagt, du redest doch wieder über Erweckung. Und wir dachten, du wiederholst es zum Zweiten. Darum sind wir nicht gekommen. Bei einigen Leuten, Europäern, gebraucht man einen sechszölligen Nagel. Der ist so lang und schlägt einmal und dann ist er ins Holz geschwunden. Aber was ich kenne, man schlägt ein paar Mal. Ein paar Mal. Und ich kann die Bibel tausende Mal lesen und immer wieder bekomme ich was Neues. Und dann dachte ich, Herr, diese Geschichte, ich bin in Europa, ich kann doch nicht wieder von Howard erzählen. Die Franzosen, die wissen das. Die Deutschen wissen das. Alle wissen das. Das geht doch nicht her, dass ich von Haut. Spreche. Danke. Es ist gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe vom Brautpaar geredet und vergessen, die Geschichte zu beenden. Sie sagten, wir werden vor der Kanzel stehen, wenn du predigst. Ihr kennt mich doch. Ich predige so lange. Macht nichts, schadet nichts. Gut, wenn ihr so wollt, ist noch nie geschehen. Wenn ihr anders sein wollt als die anderen, könnt ihr. Und ich begann nur. Und da fiel seine Frau um, ohne Pille. Ich bin mit der Pille umgefallen. Sie ohne. Da lag sie am Boden mit ihr Hochzeitskleid. So lang wie sie war. Am Boden. Was soll ich tun? Ich habe weiter gepredigt. Ich habe mich nicht daran gestört. Hey, du hast mich gesandt, diese Predigt zu halten. Ich halte sie, ob die Frau auf dem Boden durch besinnungslos ist oder nicht. Einige Damen kamen dann, haben nach ihr geschaut und so weiter. Ich habe die Predigt fertig gepredigt. Die seltsame Sache, predigt nur den Mann und die Frau, die liegt am Boden. Nach dem Gottesdienst ist der Bräutigam. Hallo? Gott hat uns gestraft. Wir sind im weißen Gewand gekommen. Ein weißes Brautkleid. Aber wir haben uns besucht. Und wir haben uns betastet. Einer hat auch auf den anderen gelegen. Aber wir haben uns nicht ausgezogen. Was geschieht im Leibe eines Mannes und einer Frau, wenn solches gemacht wird? Wenn ihr keine Gefühle habt, dann geht so schnell wie möglich zum Arzt. Wir sind auch Ärzte. Dr. Manfred Knoch ist auch hier, denke ich. Und unser französischer Doktorarzt ist vielleicht auch hier. So schnell wie möglich, das stimmt etwas nicht in deinem Leib. Wenn du dich betastest mit deiner Frau, du fühlst nichts. Mach uns nichts vor, du bist ein Lügner. Bring die Wahrheit ans Licht. Sag uns, was mit deinen Fühlen geschehen ist. Und sagt er noch, Gott hat uns eine Ohrfeige gegeben. Aber in Gnaden, wir hätten tot sein können. Und wir wollten stehen vom Altar. Und so haben wir uns in unserer Verlobungszeit benommen. Menschen, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Hast du das noch nicht begriffen? Oder bist du nur ein Heuchler, Pharisäer? Theoretisch ja. Nun zum Howard, damit schließe ich. Dies soll am 9. August geschehen sein. Er ist 1928 geboren, ein Jahr jünger als mein Bruder. Er war in der Polizei, aber dann meinte er, nein, mein ganzes Leben ein Polizist zu sein, ich werde lieber ein Prediger, dass ich beschäftigt bin, mit dem Wirklichen, ich vergeude meine Zeit hier als Polizist. Und dann wurde er Prediger. Er hat sich der Armen angenommen, Kinder, Straßenkinder, sehr oft Tag ein, Tag aus, 30 Kinder im Haus gehabt. In aller Welt wurde davon geredet, welch ein gutes Werk dieser Mann tut. Gepredigt, Traktate ausgeteilt, alles dran gesetzt, Menschen zu erreichen. Aber dann war er unglücklich über den Zeitgeist in dieser Zeit und über die Regierung. Die machte gottlose Gesetze und gab dem Teufel immer mehr Raum. Da sagte ich, gehe in die Politik. Ich werde jetzt ein Politician, ein Politiker und versuche Reform im Parlament, in der Regierung, von innen heraus zu verwirklichen, zu verändern. Als Prediger gelingt es mir nicht. Ich will nun ein Politiker werden. Er hat sich die Partei angeschlossen, ist Politiker geworden. 4 Tage vor den Wahlen platzte eine Hauptader in seinem Leib. Glücklicherweise war er nicht weit vom Spital. Gleich hineingejagt, Blut gleich Blutinfusionen gegeben. Die Ärzte kämpften um sein Leben. Viele Ärzte und Spezialisten, Fachärzte, und sagten, 15 Minuten war er tot. Und sie waren nur beschäftigt mit Wiederbelebung. Aber als er wieder zu sich kam, erzählte er, was er erlebt hat. Er sagt, das Erste war, er hörte eine wunderschöne, liebliche Stimme. Die sagte, entspanne, sterb in Frieden. Er sagt, eine wunderschöne Stimme. Plötzlich kam er zur Besinnung, dies ist der Satan, der mich einschläfen will. Und dann hat es widerstanden. Er sagt, als er starb, war es wie ein Schleier über ihm. Und dann ging er in einen dunklen Tunnel hinein und ging in diesen pechschwarzen Tunnel, aber beim Ausgang ein kleiner Funke, etwas Licht, dann ging er in die Richtung, sodass er nicht an der Seite gegen die Mauern stoß mit seinem Kopf. Und als er an der anderen Seite war, sah er vor sich ein großes Licht. 2 Wege, ein nach rechts, ein nach links. Und eine Tafel. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. 3-mal sah er das, 3-mal hörte er das. In einer großen, lauten Stimme. Wie das Geräusch von vielem Wasser, große Ströme, Abhang herunter. Und er hörte, dein Glaube ist tot. Alles, was du hast, bedeutet nichts. Everything is vanity. Nichts. Du hast nur ein religiöses Leben gelebt. Ein Leben, in die Kirche zu gehen. Ich verwerfe dich. Du bist mir ein Gräuel wie ein Pharisäer. Hast du wirklich erwartet, dass ich dich annehmen werde? Und bist ein laodizeischer Christ? Du gehörst zu Laodicea. Du bist lau. Du bist nicht kalt, aber du bist auch nicht brennend und kochend. Denkst du, dass ein Glied von der Gemeinde angenommen wird? Du bist ein Christ aus Laodicea. Millionen Menschen leben in dieser Gefahr, in der du dich jetzt befindest. Ewige Verdammnis. Er sagte, Herr, mit wem redest du? Zu wem sagst du dieses? Du kannst nicht zu mir so reden. Das ist nicht auf mich gemünzt. Nicht für mich. Ich bin kein laodizierischer Christ. Hat das eine Bedeutung für mich, Herr? Ich bin doch ein wirklicher, echter, wiedergeborener Christ. Und da dachte Herr, schwieg. Und dann hat er sich gerechtfertigt. Aufgezählt, was er nicht schon alles getan hat in seiner Vergangenheit und was er gewesen ist. Und wie er die Straßenkinder nachgefolgt ist. Wie er sie betreut hat, mit ihnen geredet hat über ihr Heil. Und er sagt, Jesus war still. Er sagt, ich bin still. Du irrst dich, du denkst, du sprichst mit jemand anders. Bist in Gedanken gewesen. Das bezieht sich nicht auf mich. Du machst einen Fehler, Herr. Du meinst jemand anders. Und dann sprach der Herr Jesus, ich will dir mal sagen, wenn du angebetet hast, vor dem du dich gebeugt hast, was du meintest, dass er dein Gott sei. Du hast deinen eigenen Gott angebetet und gedient. Und dein eigener Gott warst du selbst warst das. Du hast mich nicht gedient, du hast dir selber gedient. Du hast nicht mich angebetet, du hast dich selber angebetet. Du warst dein eigen Gott. Verstehst du das? Du hast dir selber gedient. Dein Gott bist du selbst. Er war zerschlagen. Gott war ihm gnädig, er kam zum Leben. Heute, ob er jetzt lebt, weiß ich nicht. Aber in dieser Zeit reiste er herum in alle Welt, von einer Gemeinde zur anderen, um die Christen zu warnen, dass sie nicht den Weg gehen, den er gegangen ist. Und sagt, Christen, alle Welt, ihr Wiedergeborenen, hört, was ich erlebt habt. Er sagt, möge Gott schenken, dass ihr das nie erlebt. Ein christliches Leben in Irrtum. Meinst du, dienst Gott? Und dein Jesus bist du selbst. Ananias, warum hast du das gemacht? Du hast den Gott gelogen, den Heiligen Geist, als sich selbst gedient. Er war sein eigener Gott. Und seine Frau hat mit eingestimmt. Und was war das Ende? Möge Gott uns davor bewahren. Ich danke euch für eure Geduld, dass ihr so andächtig zugehört habt. Ich danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, diese Vorträge zu halten. Ich habe es selber nicht geglaubt. Es müssen wohl eure Gebete gewesen sein und die Gnade und Güte Gottes. Ich habe gesagt, unmöglich, ich kann nicht. Es geht nicht. Ist doch gegangen. Möge Gott mich bewahren, dass ich nicht den Fehler mache und nicht den Unterschied kenne zwischen Gott und mir selber. Gottes Wille und mein Wille. Gottes Wünsche und meine Wünsche. Auch ihr Frauen, auch ihr Kinder, ob wir uns wiedersehen in dieser Welt, weiß ich nicht. Wenn nicht, werden wir wohl uns vor dem Richterstuhl treffen. Und ich werde Rechenschaft ablegen. Erno, hast du ihnen reinen Wein eingeschenkt? Hast du ihnen die Wahrheit gesagt oder nicht? Die Möglichkeit besteht, wenn es nicht die Wahrheit war, dass euer Blut von meinen Händen geflossen wird. Möge Gott schenken, dass das nicht so ist, wenn wir uns auch nicht wiedersehen. Aber du wirst auch Rechenschaft ablegen müssen. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, die Ströme lebendigen Wassers werden von deinem Leib ausfließen, aus dem Heiligtum, wo Gott regiert und nicht ich selber. Gott thront, mein Herz soll sein Thron sein, sein Stuhl. Er soll regieren und aus diesem Leben fließen die Ströme lebendigen Wassers. Lasst uns beten. Herr, nun haben wir das Ende erreicht von dieser Tournee und dieser Konferenz. Viele Tage waren wir hier. Bewahre uns vor Kirchentum, ein religiöses Leben, wo Gott nicht Wirklichkeit ist. Dass wir dich nicht nur kennen vom Hörensagen, sondern dich wirklich kennen. Das schenke mir Gott mein Leben lang. Und das schenke auch allen hier. Um deines Namens willen, um deine Ehre willen, um deines Wortes willen, um deines Todes und Auferstehung willen. Bitte, Herr, erbarme dich unser. Amen.